Wie viele Wege zu Gott gibt es? So wurde Josef Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., einmal in einem Interview gefragt, als er noch Präfekt der römischen Glaubenskongregation war. Er hat dem Journalisten lächelnd geantwortet: Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Dies zeigt uns auf eine tiefe spirituelle Wahrheit. Gott offenbart sich immer wieder und auf ganz verschiedene Weise. Er sucht ganz individuelle Wege zu den Menschen, auch heute noch. So begrüße ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung, bei der es um die Berufung des Walliser Bruder Clemens Rittler aus dem Lötschental geht. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti und ich freue mich auf die Berufungsgeschichte von Bruder Clemens. Und so begrüße ich Sie, Bruder Clemens, bei Radio Gloria ganz herzlich.
Guten Morgen, grüß Gott.
Bruder Clemens, Sie kommen vom schönen Lötschental aus dem Wallis und sind heute in Einsiedeln. Was vermissen Sie vom Lötschental?
Am meisten vermisse ich das schöne Tal selbst, das Beechhorn, den Blick in die Lötschenlücke, das Rauschen der Bergbäche, die Natur dort selbst und natürlich viele Menschen, welche ich jetzt nur noch selten sehen kann.
Bruder Clemens, hätten Sie sich überhaupt als Knabe vorstellen können, eines Tages im Kloster zu sein und dann noch im Kloster einsiedeln, einige Kilometer weiter entfernt vom Lötschental?
Ja, als ich 1983 zur ersten Heiligen Kommunion ging, wollte ich am liebsten sofort in ein Kloster eintreten, ohne zu wissen, was dies alles abverlangte. Meiner Mutter habe ich damals diesen Wunsch geäußert, die Reaktion weiß ich leider nicht mehr so genau. Woran ich mich aber noch zu erinnern meine, war nur die plumpe Vertröstung, dass ich mit diesem Wunsch wohl noch einige Jahre zu früh dran sei. Dass ich eines Tages im Kloster einsiedeln landen würde, war mir damals noch lange nicht bewusst.
Bruder Clemens, Sie nennen sich Bruder Clemens, aber ich habe auch schon gehört Frater Clemens. Wie ist das einzuordnen?
Ja, das ist in Einsiedeln eine Tradition, dass man sich so anspricht, wie je nach Stufe, in der man sich gerade so eben auf diesem monastischen Weg befindet. Am Anfang, in den ersten 6 bis 12 Monaten, wird man als Kandidat angesprochen. Dann ab Noviziatsbeginn wird man als Novize angesprochen und immer noch mit dem Taufnamen. Und dann ab der zeitlichen Profess kann man oder bekommt man vielleicht einen neuen Namen. Und ab dahin wird man dann Frater mit dem neuen Namen angesprochen, mit dem neuen Ordensnamen. Und erst nach der ewigen Profess wird man dann als Bruder oder nach der Priesterweihe als Pater angesprochen. Und das ist in Einsiedeln Tradition. In anderen Klöstern wird man direkt beim Eintritt schon als Bruder angesprochen und erst Pater nach der Priesterweihe.
Wie sind Sie zum ehrwürdigen Namen Clemens gekommen?
Zum ehrwürdigen Namen Clemens bin ich gekommen. Es ist mein Taufname. Ich wollte diesen beibehalten, weil er mir gefällt, weil es in der Schweiz ein seltener Name ist und weil es für einen Mönch ein schöner Name ist. Mein Namenspatron ist Papst Clemens I. Er war der dritte Papst nach Petrus. Er war Papst von 92 bis 101 nach Christus und bekannt durch seine Briefe, durch die Clemensbriefe, die wir auch heute noch oft in der Kirche hören. Mir war dieser Name von klein auf sehr vertraut und ich wollte diesen unbedingt behalten und habe dann unseren Abt Urban gebeten, diesen beibehalten zu dürfen und er ging auf diese Bitte ein.
Nun sind wir gespannt, wie es dazu gekommen ist, dass Sie vom Lötschental nach Einsiedeln gekommen sind, Bruder Clemens. Und ich würde Ihnen einfach mal das Wort übergeben.
Ja, als ich eben zur ersten Heiligen Kommunion gegangen bin, habe ich bereits erwähnt, dass ich schon damals mit dem Gedanken gespielt habe, Mönch werden zu wollen. Ein Jahr später, also bereits 1984, ist dann durch einen tragischen Schicksalsschlag in meiner Familie, also meine Mutter ist damals gestorben und das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Und das hat mich jahrelang geprägt und hat mich in meiner Jugend auf andere Wege geführt und ich wollte dann dieses vom Mönchtum nichts mehr wissen. Habe ganz normal ein Leben geführt, wie andere Jugendliche auch, mit meinen Freunden aus dem Lötschental. Habe viel Blödsinn gemacht damals auch und habe genauso gelebt wie alle anderen Menschen auch. Habe dann aber immer gespürt, dass ich beruflich etwas machen will, wo ich mit Menschen direkt zu tun habe und wollte deswegen unbedingt in der Gastronomie arbeiten. Und da habe ich eigentlich meine Berufung gefunden und wollte für die Menschen da sein, wollte für die Menschen ein Ohr haben, wollte sie bedienen, für sie da sein und die Wünsche erfüllen, welche sie auch immer an mich herangetragen haben. Und das habe ich viele Jahre lang gemacht, also praktisch 25 Jahre lang habe ich in der Gastronomie gearbeitet. Seit meinem 16. Lebensalter, bis ich über 40 war, habe ich nur in der Gastronomie gearbeitet, in verschiedenen Restaurants und Hotels. Bereits als ich 22-jährig war, habe ich die Wirteprüfung im Oberwallis gemacht und habe dann im Lötschental selbst ein Restaurant geführt, 5 Jahre lang. Bis 2001. 2001 wollte ich dann mal einen Tapetenwechsel machen und wollte vom Oberwallis weg und wollte eigentlich nur mal ein paar Monate irgendwo an einem See verbringen, weil wir im Wallis alles haben, nur keinen großen See. Und dann wollte ich mal in die Zentralschweiz und habe mich dann in Zug beworben, in einem Restaurant direkt am See. Und habe dort angefangen, als Kellner ganz normal in einer Pizzeria zu arbeiten. Bereits wenige Monate nachdem ich dort begonnen habe, hat mich damals mein Chef gefragt, ob ich Personalverantwortung übernehmen möchte und Chef de Service machen würde und so weiter, was ich damals ganz schnell verneint habe, weil ich gesagt habe, dass ich im Herbst wieder zurück ins Lötschental möchte und keinesfalls im Winter in Zug bleiben möchte. Ja, er hat dann nicht locker gelassen und kam immer wieder mit dieser Bitte auf mich zu. Und irgendwie 3 Wochen später habe ich schließlich zugesagt und habe gesagt, okay, ich probiere mal einen Winter aus und wenn es mir nicht gefällt, kann ich im Frühling immer noch nach Hause gehen. Ja, aus dieser Sommersaison, die ich eigentlich da nur machen wollte, wurden dann 8 Jahre. Und ich blieb 8 Jahre in der Stadt Zug. Und jetzt muss ich nochmal zurück ins Jahr 2001 gehen, als ich in Zug angefangen habe. Im gleichen Frühling, wie ich dort begonnen habe, ein paar Wochen später, stand ich am Morgens früh um 7:30 auf der Terrasse und habe da den Tau von den Tischen gewischt. Und da kamen 2 Mönche mir entgegen, die da an der Promenade entlang kamen. Und ich habe sie gegrüßt, guten Morgen gewünscht. Und ich war angeschrieben mit meinem Namen, Clemens. Diese zwei Patres waren so im gleichen Alter wie ich. Und einer hat meinen Namen dann gelesen und sagte mir, ich hätte einen tollen Namen. Und dann habe ich ihm eben gesagt, ja, einen sehr seltenen. Worauf er sagte, er gefalle ihm, weil er auch so heißen würde. Er heiße Pater Clemens. Und so kam ich mit diesen zwei Mönchen ins Gespräch und ich fragte sie dann, zu welchem Orden sie gehören und in welchem Kloster sie leben würden und so weiter. Und sie sagten mir, dass sie von den Seligpreisungen in Zug seien. Und sie seien gerade auch neu nach Zug gekommen und hätten dort jetzt das ehemalige Kapuzinerkloster neu besiedelt. Sie haben mich dann eingeladen, mal vorbeizukommen bei Ihnen und die Messe zu besuchen und auch mal zum Brunch mit Ihnen. Dieser Einladung bin ich dann sehr gerne nachgegangen, bin dann oft dort in den Gottesdienst gegangen, mit Ihnen Rosenkranz gebetet und so weiter. Daraus sind auch für mich Freundschaften mit dieser Gemeinschaft entstanden und ich ging dann jahrelang immer dort zum Gottesdienst, zur Messe, zum Rosenkranz, alles Mögliche. Dann im Jahr 2006, in einem Gottesdienst in der Fastenzeit, verspürte ich eine tiefe Liebe zu Gott, zu Jesus Christus. Und diesen Ruf, den ich als achtjähriger Junge eigentlich schon hatte, den ich bis dahin nur zweimal in meinem Leben erlebt habe, eben als bei meiner ersten Heiligen Kommunion und dann im Jahr 2006 in diesem Gottesdienst in der Klosterkirche der Seligpreisungen in Zug noch einmal. Und zu diesem Zeitpunkt war ich aber jetzt schon 32 Jahre alt. Und dann habe ich gedacht, ja, was willst du von mir? Ich kann nicht jetzt einfach von heute auf morgen alles aufgeben und in ein Kloster kommen und ich hätte keine Ahnung wohin und ich wusste gar nicht, was er von mir will. Ich ging dann das langsam an und habe gedacht, jetzt nur nichts überstürzen, ich muss nicht jetzt schon übermorgen irgendwo anklopfen und sagen, ich möchte hier oder dort eintreten, sondern ging das langsam an und habe gedacht, also wenn der mich wirklich will, dann bleibt dieser Wunsch bestehen und dann kann ich das noch in einem Jahr oder in zwei oder in drei Jahren machen. Das muss nicht alles unbedingt schon von heute auf morgen umgesetzt werden. Ja, so war es dann auch und dieser Wunsch blieb und der ging nicht mehr von mir. Und ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt damit anfangen soll und was ich tun soll. Dann habe ich mich zu diesem Zeitpunkt dann in den folgenden Jahren damit auseinandergesetzt mit den verschiedenen Ordensregeln. Ich habe dann die Regeln viel intensiver gelesen, als ich das vorher getan habe. Nicht nur die Benediktsregel, sondern eben auch die von Franziskus, Dominikus, Augustinus, Ignatius von Loyola. Also ich habe alle verschiedenen Spiritualitäten gelesen, Heiligenbiografien durchgelesen, habe Wallfahrten gemacht nach Lourdes, nach Fatima, nach Rom, nach Assisi, nach Loreto, zum Heiligen Antonius, nach Padua und so weiter. Wusste aber nie, was ich eigentlich will. Und eines Tages bin ich in der Benediktsregel aufs Kapitel 53 gestoßen. Und das Kapitel 53 der Benediktsregel lautet die Aufnahme der Gäste. Und da möchte ich jetzt gerne die ersten sieben Verse vorlesen. Alle Fremden, die kommen, sollen aufgenommen werden wie Christus. Denn er wird sagen, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Allen erweise man die angemessene Ehre, besonders den Brüdern im Glauben und den Pilgern. Sobald ein Gast gemeldet wird, sollen ihm daher der obere und und die Brüder voll dienstbereiter Liebe entgegeneilen. Zuerst sollen sie miteinander beten und dann als Zeichen der Gemeinschaft den Friedenskuss austauschen. Diesen Friedenskuss darf man wegen der Täuschungen des Teufels erst nach dem Gebet geben. Allen Gästen begegnet man bei der Begrüßung und beim Abschied in tiefer Demut. Man verneige sich, werfe sich ganz zu Boden und verehre so in ihnen Christus, der in Wahrheit aufgenommen wird. Ja, als ich damals diese Verse gelesen habe, wusste ich, dass wenn ich tatsächlich ins Kloster gehen würde, dass ich Benediktiner werden möchte. Dieses Kapitel gibt's nur beim heiligen Benedikt. Die anderen Ordensregeln kennen das nicht. Und als ich dieses Kapitel zum ersten Mal gelesen habe, war für mich klar, ich würde Benediktiner werden, weil in keinem anderen ebenso auf die Gäste eingegangen wird und dass wir in jedem Gast, egal woher er kommt, wie er aussieht, ob arm oder reich, jung oder alt, Frau oder Mann, dunkel oder hellhäutig, spielt überhaupt keine Rolle. Wir sollen in jedem Gast, sollen wir Jesus Christus sehen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich wusste, okay, ich will Benediktiner werden und alles andere war vom Tisch. Dann wusste ich aber noch nicht, wo würde ich das umsetzen und wie. Und so ging ich dann immer, als ich Urlaub hatte. Ich arbeitete ja noch in der Gastronomie und zu diesem Zeitpunkt in der Nähe von Einsiedeln. Ich habe dann von meinem Beruf, also nicht meinen Beruf, aber meine Arbeit auch gewechselt gehabt in der Zwischenzeit und bin nicht mehr in der Stadt Zug tätig gewesen, sondern oberhalb von Oberägeri. Und das ist schon viel näher an Einsiedeln und so ging ich damals häufig nach Einsiedeln zur Messe. Und so habe ich das Kloster Einsiedeln besser kennengelernt, manche der Mitbrüder und auch den anderen Walliser, den ehemaligen Abtpater Martin Werlen, der damals Novizenmeister war. Und mit ihm habe ich dann eines Tages angeklopft und gesagt, ja, ich sei Oberwalliser wie er und würde mich interessieren fürs Klosterleben und ob das in meinem fortgeschrittenen Alter überhaupt noch möglich wäre. Ja, und so hat dieses Gespräch begonnen und wir haben uns dann öfter getroffen für Gespräche und alles Mögliche und so ging ich dann halt öfter nach Einsiedeln. Ich habe auch andere Benediktinerklöster besucht, natürlich alle der Schweizer Benediktinerkongregation, also auch Maria Stein, dies und dies, Engelberg. Aber es wurde für mich immer klarer, wenn Benediktiner, dann möchte ich das in Einsiedeln leben und nicht sonst irgendwo.
Ich würde gerne einige Takte Musik einspielen, Bruder Clemens, damit wir dem nachgehen können, was Sie gesagt haben. Hätten Sie einen Musikwunsch, Bruder Clemens?
Ich würde passend dazu, weil ich aus Einsiedeln bin, das Einsiedler Salve Regina hören wollen. Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung mit Bruder Clemens Rittler vom Kloster Einsiedeln. Er hat vor der Musikpause seine Geschichte, wie er nach Einsiedeln gekommen ist, geschildert. Und nun freuen wir uns natürlich auch auf die weiteren Gedanken, wie sein Leben weiters verlaufen ist. Bruder Clemens hat auch erwähnt, dass als er die Benediktsregel Kapitel 53 gehört hat, in der es um die Aufnahme von Gästen geht, dass er eigentlich den Ruf Gottes gehört hat und gewusst hat, jetzt habe ich wieder das Gefühl, wie er bereits als Junge gehabt hat, dass er Mönch werden wollte. Er kam wieder zurück in diese Zeit, als er jung war. Bruder Clemens, das finde ich noch sehr spannend. Daher auch die Frage, wie hat Gott noch weiter zu Ihnen gesprochen? War es beim Anhören dieses Kapitel 53 gewesen oder waren es andere Ereignisse, Erlebnisse, die Sie erlebt haben, dass Sie wussten, ich möchte Bruder werden?
Also er hat gar nicht zu mir gesprochen. Ich kann leider nicht sagen, dass ich jemals seine Stimme so deutlich vernommen habe, dass ich genau wusste, was ich zu tun habe und wo ich hingehöre. Das war leider nicht der Fall. Aber ich habe einfach eine tiefe Liebe verspürt und gemerkt, dass er mehr von mir will, als einfach nur in der Gastronomie zu arbeiten. Er wollte, dass ich das konkretisiere, dass ich ihm irgendwo sonst dienen sollte, nur wusste ich nicht wo und wie. Und dieses Kapitel 53, das erwähnte, musste ich dann versuchen, wie kann ich jetzt das umsetzen? Und als ich dann im Kloster Einsiedeln eingetreten bin und Abt Urban mich damals gefragt hat, ob ich den Speisesaal der Mönche übernehmen würde und könnte, habe ich mit Freude Ja gesagt, weil das ja auch meine Arbeit vor dem Kloster war. Und auch dies ist in der Benediktsregel so festgelegt, dass man in einem Kloster soll jeder die Aufgaben bekommen, je nachdem, was er für Fähigkeiten mitbringt. Also es würde, glaube ich, nicht gut kommen, wenn mich jemand einsetzen würde, irgendwo in den Werkstätten, wenn ich zwei linke Hände habe. Und deshalb ist es besser, wenn man halt je nach Fähigkeiten schaut, welcher Mitbruder kann was. Und so wird man dann auch im Kloster eingesetzt. Und so hat es auch eben die Gemeinschaft mit mir getan. Und zu meiner Freude durfte ich dann den Speisesaal der Mönche übernehmen. Und später, nach der Vollendung des Noviziats, kam in den Gästebereich des Klosters. Mit einer so riesigen Freude mache ich das, weil ich jetzt eigentlich meine Berufung, die ich vor dem Kloster hatte, die Berufung im weltlichen Sinn, Gäste zu bedienen und jetzt noch die Berufung im geistlichen Sinn, beides miteinander vereinen kann, hier im Kloster und beides leben kann.
Ja, wie war dann die Reaktion auf Ihre Entscheidung, ins Kloster zu gehen, von Ihrer Familie? Sie haben zwar erwähnt, dass Sie durch ein tragisches Ereignis Ihre Mutter schon früh verloren haben, aber wie war generell die Reaktion von Familie, Freunden etc.?
Ja, meine Eltern leben beide jetzt nicht mehr und beide haben meinen Eintritt ins Kloster nicht erlebt. Meine fünf Geschwister haben gelassen reagiert. Einer meiner Brüder sagte zu mir, das hätte er von mir schon vor 20 Jahren erwartet. Wieso tust du das erst heute? Ja, die Frage habe ich mich selbst auch oft gestellt. Freunde aus der Zentralschweiz reagierten anders. Sie sagten mir, das lebe ich doch jetzt schon. Wieso willst du noch in ein Kloster gehen?
Bruder Clemens, Sie haben die feierliche Profess erlebt und seit diesem Zeitpunkt nennen Sie sich Bruder und das ist eine Eigenheit vom Kloster Einsiedeln. Wie haben Sie diesen Moment erlebt?
Ja, es war für mich ein ganz toller Tag. Ich hatte ja 5 bis fast 6 Jahre Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und das ist eigentlich eine lange Vorbereitungszeit. Und ich habe mich, umso näher es diesem Tag ging, mehr und mehr darauf gefreut. Bis einen Tag vorher war ich eigentlich auch gar nicht so nervös oder es hat mit mir gar nicht so den Anschein gemacht, dass das jetzt dann stattfinden wird. Erst als dann so viele Gäste kamen, die Verwandten, Freunde oder Ordensleute aus anderen Klöstern, wurde mir dann da bewusst, oh mein Gott, die kommen ja jetzt alle wegen mir und morgen findet das statt und jetzt wird das konkret. Und dann kam die Freude in mir, dann wurde dann immer größer. Und für mich war das Eindrücklichste, als ich vor Abt Urban stand und ihm meine Professurkunde vorgelesen habe und dann vor den Altar treten musste. Und dann, als ich vor den Altar kam, standen rundherum die ganzen Mitbrüder von mir. Und da wurde mir dann ganz mulmig, weil ich dachte, da wurde mir erst bewusst, dass jetzt dieser Moment effektiv da ist, dass dieser Moment gekommen ist. Und wo ich die Tonlage nicht fand, um in Suscipe einzustimmen. Und jetzt möchte ich da kurz auch auf die Benediktsregel zurückkommen, weil ich gerade erklären möchte, was das Suscipe ist. Und das Suscipe ist ein Vers, den man dann vor versammelter Gemeinschaft und vor den Gästen und natürlich vor Gott, wer ja der wichtigste Teilnehmer ist, dann diesen Vers vorsingt. Und der heißt aus der Regel des heiligen Benedikts, Kapitel 58, Vers 21. Nimm mich auf, Herr, nach deinem Wort und ich werde leben. Lass mich in meiner Hoffnung nicht scheitern. Diesen Vers wiederholt man 3-mal und jedes Mal antwortet die Gemeinschaft mit dem gleichen Vers. Und nach dem 3. Mal singt man noch das Ehre sei dem Vater. Und nach diesem Singen des Verses legt man sich vor dem Abt und vor versammelter Gemeinschaft zu Boden und der Abt spricht dann ein Segensgebet oder ruft den Heiligen Geist auf uns herab. Und als ich mich da hingelegt habe, wurde mir dann klar, was da gerade passiert oder was ich da jetzt gerade mache. Und das erfüllt einem mit einer riesengroßen Freude, die man eigentlich gar nicht so beschreiben kann.
Wahrscheinlich ein sehr emotionaler Moment, kann ich mir vorstellen, Bruder Clemens.
Ja, das ist ein sehr emotionaler Moment, wo einem irgendwie alles, das was die letzten Jahre war und so, manches nochmal durch den Kopf geht oder wo man denkt, jetzt ist es endlich soweit und jetzt geht dieser Wunsch endlich in Erfüllung, auf den ich ja eigentlich sehr lange gewartet habe, weil ich ja mittlerweile gegen die 50 zugehe und mit anderen Mitbrüdern war ja dieser Wunsch oder hat sich dieser Wunsch viel früher umgesetzt und bei mir ging das alles halt etwas länger.
Wahrscheinlich war auch das Thema mit den 3 evangelischen Räten, wie schwierig ist dies für Sie gewesen? Sie waren lange Zeit auch im weltlichen Leben, haben Leitungsfunktionen inne gehabt und plötzlich müssen Sie den Gehorsam leben und die Armut, also dass man keinen Besitz hat. Wie war das für Sie?
Ja, also die drei evangelischen Räte sind immer schwierig und sie werden es auch immer bleiben. Das ist eine Lebensaufgabe, sie zu leben, wie sie der heilige Benedikt und andere Ordensgründer verstanden. Es ist wohl die größte Herausforderung eines Mönchs, einer Nonne oder geistlichen Menschen im Allgemeinen, sie zu leben. Und auch da möchte ich schnell aufs Kapitel 58, Vers 17 der Benediktsregel schnell die drei evangelischen Räte vorlesen. Bei der Aufnahme verspreche er im Oratorium in Gegenwart aller Beständigkeit, klösterlichen Lebenswandel und Gehorsam. Also das beinhaltet die drei evangelischen Räte. Und Beständigkeit bedeutet, dass man verspricht, den Rest seines Lebens in diesem Kloster, also für mich jetzt in Einsiedeln, in dieser Klostergemeinschaft mit diesen Mitbrüdern den Rest des Lebens zu leben. Dann eben der Gehorsam gegenüber den Abt und den Oberen und den älteren Mitbrüdern. Und der ist nicht immer einfach zu leben, das ist so. Aber man muss versuchen, diesen Gehorsam richtig zu verstehen. Und es ist nicht irgendwie ein Gehorsam, wo, wenn jemand mir befiehlt, ich soll jetzt ein Glas zum Fenster rauswerfen, dass ich das auch tue. Das wäre falscher Gehorsam, sondern es geht um einen anderen Gehorsam, der eigentlich auf der Bibel und auf der Benediktsregel basiert, wo es um den geistlichen Gehorsam geht und nicht um etwas Weltliches umzusetzen. Und dann der klösterliche Lebenswandel ist eben beinhaltet die Besitzlosigkeit, Ehelosigkeit, also Keuschheit und die Armut in dem Sinn, nicht wie bei den Franziskanern, sondern eben, dass wir in einer Klostergemeinschaft, wir dürfen Besitz haben, aber dieser Besitz gehört uns allen, den teilen wir untereinander. Je nachdem, was man braucht, das bekommt man, und was man nicht braucht, bekommt man nicht. Und nicht jeder Mitbruder braucht von jedem gleich viel. Wenn ich jetzt da ein Beispiel mache, wenn jemand von den Mitbrüdern braucht neue Schuhe und besondere Schuhe, damit er, weil er vielleicht ein Rückenleiden hat und so weiter, dann heißt das nicht, dass wenn er diese Schuhe bekommt, auch alle anderen bekommen müssen, weil die anderen haben ja nicht das gleiche Leiden oder das gleiche Bedürfnis. Und deshalb brauchen sie vielleicht andere Schuhe oder günstigere Schuhe und nicht die gleichen. Und so ist diese Besitzlosigkeit beim heiligen Benedikt gemeint.
Bruder Clemens, Sie haben jetzt schon einige Male die Mönchsregel zitiert. Ich kann mir vorstellen, dass Sie gerne lesen. Wieso ist das tägliche Lesen der Heiligen Schrift so wichtig beim heiligen Benedikt?
Ja, also das Lesen ist wichtig, damit wir überhaupt mit Gott und Jesus ins Gespräch kommen können, damit wir überhaupt wissen, wie hat Jesus gelebt und was hat er gelebt und was möchte er, dass wir leben. Und wenn wir die Heilige Schrift nicht lesen, wie kennen wir das, würden wir das Evangelium nicht kennen und wir wüssten nicht, wie wir das in der heutigen Zeit leben sollten. Und wenn man die Bibel liest, sollte man sie auch so lesen, dass man sich selber dazu nimmt und sich in diesen Text integriert und versucht zu verstehen, was möchte jetzt Jesus mir mit diesem Text sagen und wie soll ich das umsetzen, wie soll ich das heute konkret leben. Und das ist nicht immer einfach, Und das ist auch nicht immer gleich. Also der gleiche Evangeliumstext kann uns jedes Mal, wenn wir ihn lesen oder meditieren, etwas anderes sagen. Es kommt auf die psychische und seelische Verfassung drauf an. Ist man gerade traurig, ist man gerade freudig, wie geht's einem und so weiter, spielt da alles mit eine Rolle. Und jedes Mal kann man da etwas anderes heraushören.
Ja, Lesen, das ist ein Thema, auch bei Ihnen, Bruder Clemens. Wie gestalten Sie ansonsten die Freizeit, Ferien? Sie sind in einer schönen Umgebung, in Einsiedeln. Was machen Sie?
Ja, also wenn ich Freizeit habe, gehe ich gerne an die frische Luft, mache einen Spaziergang, gehe mal ins Albtal oder mal zum Sielsee oder auf den Friherrenberg, der ist hier hinter dem Kloster, und gehe in die Natur, in den Wald oder eben runter an den See und setze mich da auf eine Bank, nehme ein Buch mit und lese dort ein paar Zeilen oder Abschnitte. Oder ich bete da den Rosenkranz oder was auch immer. Auch kommt immer aufs Wetter drauf an und auf die Temperaturen, weil in Einsiedeln ist es selbst im Sommer nicht so sehr heiß. Und je nachdem passe ich mich dann den Wetterbedingungen an. Wenn ich Urlaub habe und so fahre ich natürlich, privaten Urlaub habe, fahre ich natürlich gerne ins schöne Lötschental und besuche meine Geschwister, Verwandte und Freunde, gehe auch dort wandern oder wenn ich im Winter mal da bin, auch mal gerne Skifahren. Wenn wir Urlaub mit Mitbrüdern machen, gehen wir auch meistens auch mit Mitbrüdern wandern oder machen mal einen Jass und genießen irgendwo auch die Natur.
Wir sind langsam am Ende unseres Gesprächs, Bruder Clemens. Möchten Sie ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ich möchte alle Zuhörer und Zuhörerinnen ermutigen, ihre Berufung als getaufte Christen, Christinnen zu leben, den Mut zu haben, ein Leben zu leben, welches nicht mehr in die heutigen Zeit zu scheinen passt, wo man vielleicht oft schräg angeschaut wird, es aber trotzdem mit Überzeugung lebt. Es gibt einem viel zurück, mehr als wir geben können. Eines meiner Lieblingszitate lautet, um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen.
Vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen, Bruder Clemens. Es ist nicht einfach, dass man sich öffnen kann gegenüber zum Beispiel dem Radio und über seine Berufungsgeschichte erzählen kann. Und daher braucht es einfach auch viel Mut und Courage, dass man sich öffnen kann. Und ich möchte Ihnen im Namen von Radio Gloria ganz herzlich Danke sagen. Und Radio Gloria wünscht Ihnen weiterhin reichen Gottessegen und mögen Sie auch weiterhin nach der Mönchsregel Kapitel 53 leben können. In jedem Gast soll man Jesus Christus sehen. Das finde ich eine sehr schöne Aussage in der Mönchsregel. Und möge Ihnen das tagtäglich gelingen, auch wenn der Gast Ihr Mitbruder oder Mitpater ist. Das wünschen wir Ihnen ganz herzlich. Deo gratias und Gottes Segen nach Einsiedeln.
Dankeschön.
Das war die Sendung mit Bruder Clemens aus dem Kloster Einsiedeln. Er hat gesprochen über seinen Weg ins Kloster. Vom Lötschental kommt er ursprünglich. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes Segen, für Sie Gott und alles Gute, Ihre Andrea Marti.